Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Sendung heute sollte sein über Mizo-Syndikat. Leider ist die Person, die diese Sendung machen wollte, vorher krank geworden, konnte sich deswegen nicht vorbereiten. Deswegen Einschub, heute wird es hauptsächlich gehen um Beatniks, Gammler, Provos, Geschichte von Subkulturen so praktisch. Bevor wir damit anfangen, habe ich noch einen Einschub zu machen, einen Nachtrag von letzter Woche. Ich habe nämlich irgendwie vergessen und keine Zeit mehr gehabt, irgendwie so praktische Beispiele zu bringen. Letzte Woche ging es um Stadtentwicklung, für alle, die nicht aufgedreht haben. Alle Sendungen sind übrigens nachzuhören unter www.a-radio.net. Ja, und bevor wir anfangen, mal Musik. Jetzt zum Anfang, wie gesagt, die praktischen Beispiele, wo Stadtentwicklung in Wien so überhaupt nicht hinhaut, so ein paar Skandale oder die, die keine sind, die nur ich so empfinde. Ja, da wird es halt eh also nochmal klar, was vielleicht besser klar war, was so überhaupt falsch läuft an der Stadtentwicklung in Wien und so. Das erste Beispiel, das ich bringen möchte, ist die Wohnsiedlung Montelar. Wohnprojekt mit 763 Wohnungen, erbaut zwischen 2005 und 2007, also erst vor kurzem. Erbaut von der Gesiba. Gesiba gehört zur Wien Holding, also praktisch Tochter von mehr oder weniger der Stadt Wien. Ja, ein Skandal an der Sache bei Montelar ist halt der Standort ziemlich simpel. Nämlich es ist direkt eine Wohnsiedlung direkt über die Südosttangente. Die meistbefahrenste Straße in Österreich mit 210.000 Autos pro Tag, die da fahren oder sich stauen. Und diese Wohnsiedlung für diese 763 Wohnungen hat auch keine öffentliche Verkehrsanbindung, mit Ausnahme von einem Bus, der halt irgendwie nicht ausreicht, natürlich. Das heißt, die Leute, die dort wohnen, müssen dann auch wieder auf der Straße fahren. Und wo fahren sie? Natürlich auf der Tangente, die eh schon verstopft ist. Ja, dazu kommt, ich meine, das ist wirklich direkt über die, also die Tangente ist, wurde praktisch überdacht. Und über diese Eindeckung oder so wurde halt das Wohnhaus gebaut. Und da sind halt Wohnungen jetzt drinnen. Daneben auch noch ein bisschen. Denkbar schlechteste Ort dafür. Ich kann mir nicht so viele Orte vorstellen, wo es noch schlecht ist, ein Wohnhaus zu bauen. Ständige Lärmbelastung, ständige Geruchsbelastung. Ein Freund von mir hat gemeint, wenn du da das Fenster aufmachst, brauchst du keine mehr rauchen. Ein möglicher Grund, warum das überhaupt gebaut worden ist, ist, dass das Gelände früher, bevor sie es verkauft haben, der Porbau gehört hat. Und Porbau ist halt eine der größten Baufirmen in Österreich und auch in Wien. Und ich habe jetzt hier so ein paar so Projekte, die sie gemacht haben, aufgeschrieben. Das ist Generalsanierung von der Albertina, der Ausbau von der O2, das Sonnenkraftwerk Freudenau. Die Gestaltung des Vorplatzes am Messegelände. Das heißt, die Porbau ist auch in Wien hat sie natürlich da wahrscheinlich ihre Knete, wie sie Sachen beeinflussen kann oder auch nicht. Fetter Fisch auf jeden Fall im Baugewerbe, auch in also sowohl lokal als auch national als auch international. Ja, und das wahrscheinlich nicht umsonst. Und die hatten dort halt irgendwie ihren Lagerplatz für Kräne und so weiter. Und der wird jetzt irgendwie nicht mehr benutzt oder wurde nicht mehr benutzt. Und dann haben sie halt lange versucht. Am Anfang ist es irgendwie, hat es nicht hingehaut, das Gelände halt aufzuwerten. Das ist halt jetzt auch geschehen. Und jetzt steht da halt wirklich eine ganz fette Wohnhausanlage. Wie gesagt, gebaut von der Gesiba. Nichtsdestotrotz, also wie hier das genau ist, keine Ahnung, wurde das von 5 Millionen Euro von der Stadt Wien dann noch zugeschossen. Also, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Was ich dann besonders pervers finde, ist halt irgendwie so die Sache, wie da Werbung gemacht wird. Also das wird dann irgendwie, diese Wohnsiedlung wird da als besonders kinderfreundlich und familienfreundlich angepriesen. Und sicher sehr gesund dort zu wohnen. Ja. Besonders super, super wohl für Stadt Wien und so. Ähnliches, also Beispiel für total verpeilte Bau ist das Sarah Hadid-Haus in Spittelau. Erbaut von einer renommierten Architektin, Sarah Hadid, hat 10 Mille der Stadt gekostet, so circa, und sollte halt Luxuswohnungen sein, für natürlich reichere Menschen. Das Problem ist, es ist da eigentlich niemand eingezogen, weil es direkt neben der Müllverbrennungsanlage liegt, weil halt irgendwie auch die Wohnungen anscheinend so finster sind, die waren noch nicht drinnen. Und klar, dass irgendwie neben der Müllverbrennungsanlage, wenn es die Möglichkeit gibt, da irgendwie auch niemand wirklich wohnen will. Ja, einfach wirklich also Sachen, Bauprojekte, wo du dich einfach fragst, also wie das überhaupt so zustande kommen kann. Was hier auffällt, ist halt auch, wie gesagt, die fehlende öffentliche Verkehrsanbindung, obwohl eigentlich im Stadtentwicklungsplan, der also irgendwie die Struktur der Stadtentwicklung vorgibt, drinnen steht, so als gibt halt vier große Punkte und ein allgemeiner Punkt dazu. Und der zweite Punkt ist halt irgendwie so von wegen, es soll nur gebaut werden entlang von öffentlichen Verkehrsmitteln. Der dritte Punkt ist die Reduzierung des öffentlichen Verkehrs und dafür die Förderung von öffentlichen Verkehr und Radfahren. Passiert da offensichtlich nicht, wie gesagt. Ja. Das nächste Beispiel, das ich bringen mag, das ist Rot-Neusiedl. Geschichte ist vielleicht bekannt. Der Austria-Finanzier Stronach wollte dort ein Stadion bauen, hat sich dann aber irgendwann von Austria zurückgezogen, worauf es ein Gespräch gab zwischen Stronach und Häupl, dem Bürgermeister dieser schönen Stadt. Und die haben halt irgendwie, ja, da haben die zwei halt dann geredet und haben die zwei beschlossen, gut, es wird nichtsdestotrotz gebaut. Das Interessante an dem Beispiel, oder warum ich dieses Beispiel irgendwie noch sage, ist halt irgendwie, ja, wie das irgendwie so ein Beispiel ist, wie Entscheidungen gefällt wird, also ziemlich, ziemlich selbstmächtig. Und in Rot-Neusiedl gibt es zum Beispiel eine Bürgerinitiative, die da dagegen ist, weil da halt irgendwie ja alles grün ist und ein Naherholungsgebiet ist und es gibt da den Hascherhof, wo halt irgendwie die Möglichkeit besteht, dass du halt irgendwie selber dein Gemüse anbaust und dann erntest und ja, es soll jetzt draufgehen für Stadion mit 30.000 Sitzplätzen, für einen Parkplatz mit 10.000 Autos, für ein Einkaufszentrum und ein Bürogebäude, ein gescheit fettes. Diese Selbstständigkeit der SPÖ muss man, glaube ich, eh nicht mehr dazu sagen. Dieses Drüberfahren hat Tradition. Aktuelles Beispiel ist halt auch Augarten, wo die Sängerknaben da ihre Konzerthalle hinbauen, wo es auch einen ziemlich großen, fetten Bürgerinnen-Protest dagegen gibt. Es gibt mehrere Beispiele, also das mit Drüberfahren und einfach nicht irgendwer sagt, ich will das, dementsprechend mächtig, dann wird es einfach gemacht. Also da gibt es wirklich genug Beispiele. Die Vernichtung von Grünraum ist auch irgendwie, das ist auch ein paar andere Beispiele, da gibt es zum Beispiel das Otto-Wagner-Spital, eigentlich unter Denkmalschutz und jetzt halt auch irgendwie so ein Naherholungsgebiet, die Steinhofgründe sind da eigentlich mehr ein Naherholungsgebiet und halt auch ziemlich viel Grünraum und das wird halt jetzt verkauft, auch wieder an eine Gesieber und die wollen da Luxuswohnungen hinmachen. Es gibt noch keine Pläne, wie viel da, also was da alles zerstört wird oder was da umgebaut wird, wie viel Grünräume da, das ist gerade so im Gang. Und das andere Beispiel mit Zerstörung von Grünräumen ist halt irgendwie immer noch für den Tilo Bau, also wo der die Autobahn oder Schnellstraße oder was auch immer da durchgebaut werden sollte, was jetzt ja mal fürs Erste verhindert worden ist durch, also eh schon vor 2 Jahren, durch halt die Ankettung. Aber das Projekt ist deswegen noch nicht gestorben, auch wenn es momentan nicht forciert wird. Ja. Das dritte Beispiel ist der Millennium Tower, das ist das höchste Gebäude von Wien. Deswegen ausgewählt, weil es halt zeigt, wie leicht du Gesetze brechen kannst, wenn du nur die richtige Position hast. Bauherr ist der Stumpf. Stumpf ist vielleicht den Besetzer und Besetzerinnen, die zuhören, im Begriff, weil er auch ein ähnliches Projekt bei Floridsdorf draußen mit der Brachmühle machen wollte. Dort ist er gescheitert nach Probebohrungen, weil er irgendwie die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht geschafft hat. Seitdem steht halt die Brachmühle leer und wurde halt irgendwann mal vor circa einem halben Jahr ein bisschen länger besetzt. In den Medien war er jetzt, weil er halt irgendwie in Döbling oben eine gescheit fette Villa baut und der hat halt dieses Gebäude gebaut. Da ist halt irgendwie interessant, wie das so zusammengekommen ist. Die Flächenwidmung 1992 hat eine Bauhöhe von 26 Meter erlaubt und es gab da den Beschluss, dass an der rechten Donauuferseite eine einheitliche Bebauungslinie sein soll, also kein Hochhaus. Wurde dann auf Initiative von Stumpf geändert. 1996 wurde die erlaubte Höchstbauhöhe auf 140 Meter erhöht. Gebaut wurden schließlich 202 Meter, deswegen auch das höchste Gebäude. Wurde im Nachhinein legalisiert, weil das ja nur eine geringfügige Überschreitung der zulässigen Bauhöhe ist. Es gab da auch Protest vom Wiener Wirtschaftskammer. Nicht, dass, ja, weil sich der Einzelhandel in Brigittenau bedroht fühlte, logischerweise von diesem riesigen Geschäftszentrum. Stumpf wollte da irgendwie nichts wirklich also riskieren, hat er zugesagt, dass er die Fläche minimieren wird. Es gibt nur auf in einem Stockwerk Verkaufsflächen geben und nur zwei Garagenebenen. Also hat er schriftlich zugesagt, gebaut hat er schlussendlich drei, also jetzt sind drei Geschosse Shopping Malls, wie auch immer, und vier Geschosse Garagen drinnen. Ja, also so Abmachungen zählen für gewisse Menschen nicht. Hat es jetzt dann auch irgendwie sehr, sehr gewinnverträchtig, schon vor 2 Jahren oder so, oder vor einem Jahr verkauft. Ähnliche Nichtbeachtung von Seiten der Stadt oder vom Bauherrn. Die sind auch irgendwie gang und gäbe, Stadt des Kindes, die öfters anarchistisches Radio hören oder auch irgendwie das ein bisschen mitverfolgt haben, die Besetzung vor 2-3 Monaten, wissen das eh. Wer sonst jetzt ein bisschen in den Medien geschaut hat, weiß das auch wahrscheinlich von Riesenradplatz, dass da auch Millionen von Euro versenkt wurden, weil ein Bauunternehmen Scharre gegangen ist, das eigentlich vorher schon ein paar Mal Scharre gegangen ist, das eigentlich gar nicht bauen dürfte und das ist passiert ohne Ausschreibung, da wurde auch die Bauhöhe überschritten und so weiter. Auch das, auch hier ohne Konsequenz. Was es auch des Öfteren gibt, ist halt, dass irgendwie die Planungen, also was da geplant wird, muss ja vorher vorgestellt werden und sogar irgendwie in 3D-Mini-Format und die werden halt, also des Öfteren kennen da halt 2 Beispiele davon, dass die halt irgendwie, ja, dann schauen halt die Gebäude, die da gerade gebaut werden, in der Planung einiges niedriger aus. Also das eine Beispiel, was mir einfällt, ist, in Hütteldorf gab es eine Remise Breitensee und da wird halt jetzt irgendwie auch ein Hochhaus hingebaut. Ja, und das hat irgendwie beim Plan, also wie das präsentiert worden ist, hat es irgendwie niedriger ausgeschaut und möglicherweise wird das jetzt halt höher gebaut oder wurde auch immer höher geplant. Und auch beim neuen Bahnhof ist das Gleiche passiert. Das waren eigentlich schon die Beispiele. Der Bahnhof ist jetzt noch ganz kurz das letzte Beispiel. Keine ausreichende Verkehrsanbindung, also der neue Bahnhof, der in Landstraße draußen, wird halt hingebaut und es gibt da, soll der neue Hauptbahnhof werden, wo alle Züge halten eigentlich, prinzipiell war das so gedacht. Und es gibt da keine U-Bahn, die hinfährt, die U2 wird zwar verlängert, aber die fährt irgendwie am Bahnhof rundherum. Und stattdessen wird halt irgendwie Gürtelausbau gemacht. Da halt auch wieder so von wegen Stadtentwicklungsplan und die schönen Ziele, die da drinnen sind, motorisierter Verkehr wird gefördert. Entgegen dem, was eigentlich da drinnen steht. Also sieht man eigentlich, dass der Stadtentwicklungsplan ziemliche Propaganda ist, geworden ist vielleicht. Keine Ahnung, wie das, also hat sich ja auch so entwickelt. Mag nur noch kurz dazu sagen, dass halt so entstehen konnte, weil die SPÖ dementsprechend lang regiert, sie überhaupt nicht fürchten muss, dass sie irgendwie einmal abgewöhnt werden, also nicht wirklich ernsthaft befürchten muss. Weil es natürlich einen ziemlichen Filz gibt, wie schon gesagt, also bei Porsche schon anklingen lassen, zwischen Baufirmen und der SPÖ. Ja, während da halt irgendwie in der einen Seite Millionen von Euro rausgeworfen wird, wird an der anderen Seite gespart für an kulturellen Sachen, an sozialen Einrichtungen, immer mehr und mehr. Und ja, habe dann eben noch ganz kurz so irgendwie ein bisschen alte Zahlen, weil ich jetzt nichts Neues gefunden habe. Es gab offiziell in Wien 5.000 Obdachlose, inoffiziell wird vermutet, dass es 10.000 sind, leider ein bisschen alte Zahlen von 2002. Und es gibt mindestens 70.000 leerstehende Wohnungen, also eher mehr auch. Ja, gut, mal wieder ein Lied.
Fille de l'ombre, c'est ça, c'est ça. Tu me fais.
Genug mit Stadtentwicklung jetzt, so aktuelle lokale Sachen weg hin zur internationalen Geschichte. Nämlich 50er und 60er Jahre waren ja bekannterweise sehr finstere, mag ich jetzt nicht sagen, aber sehr, sehr strenge Zeiten, Wirtschaftswunder in Deutschland, Kommunistenhetze, was halt hineingegangen ist mit dem Ost-West-Konflikt. Ja, Verbot der KPD 1956, es wurden Ideale angebetet wie Arbeit, Autos, Prestigeobjekte waren wichtig, es war die Blütezeit des Spießers und nicht nur in Deutschland, sondern generell im Westen, in den USA war es um nichts besser zum Beispiel. Es waren sehr, strenge Zeiten, dagegen gab es natürlich immer wieder Protest, vor allem von Seiten von Jugendlichen, die ja eigentlich sehr wenig Möglichkeit hatten, sich innerhalb dieses Systems dazu entfalten. Angefangen hat das Ganze mit Rock'n'Roll, den Halbstarken, die da ja auch irgendwie mal ordentlich auf den Putz gehauen hat, da wo es öfters mal Krawalle gab, die Halbstarken-Krawalle, die aber jetzt so in diesem Sinne sinnlos waren, im Sinne des Wortes. Also es gab da einfach nicht wirklich einen Auslöser, es gab da einfach nicht, oder Auslöser waren ja zum Beispiel Kinofilme oder Konzerte, die es gab, und dann kam halt irgendwie, zwang halt irgendwie eine Horde Jugendlicher durch die Stadt und verwüsteten alles, was es gab, oder zerlegten halt den Kinosaal oder was auch immer. War halt eher so ein Mittel zum Dampfablassen, steigerte sich der Protest halt bis hin zu bekannt 76, 77, 78, 69, bla 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 bla, was rede ich gerade, haha. 68, 69, Hippie-Bewegung. Ja, dazwischen gab es halt irgendwie Beatniks, Gammler und Probos. Davon soll der Rest der Sendung heute handeln. Beatniks war halt irgendwie so Bewegung von, oder Bewegung war halt irgendwie Leute in Amerika, die sich zusammengefunden haben, Drogen genommen haben, exzessiv getanzt haben in Jazzlokalen, was damals anstößig war, sagen wir mal so, weil ja Zeit der Rassentrennung war und Jazzlokale waren natürlich von Schwarzen, die nicht gearbeitet haben, stattdessen in der Gegend herumfuhren, Autos knacken und von einer Küste zur nächsten fuhren oder irgendwie auch Mexiko, Europa und so herumtrieben. Hier wurde praktisch im Gegensatz zu den Halbstarken das erste Mal irgendwie so ein bisschen Gegenstandbild, Gegenwelt, gegen aufgebaut. Eigentlich mag ich zu den Beatniks gar nichts sagen, weil sie ja eh bekannt sind, berühmt sind. Jack Kerouac hat An the Road geschrieben, das war auch die Vertonung des ersten Liedes. So die Musik war das sowieso sehr. Also es sind irgendwie Lieder, wo halt irgendwie, die irgendwas mit dem Beat nichts zu tun haben. William Boros, wir sind eigentlich eh alle bekannt. Irgendwie mag ich da eigentlich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Wer es nicht kennt, findet sie auch irgendwie gleich mal. So, ich spiele jetzt einfach das nächste Lied. Das ist von William Burroughs, Is Everybody In.
Lions in the street. Lions in the street and roaming dogs in heat. Yeah. Rabid foaming, a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? Ceremony's about to begin. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town.
Yeah!
Went down south and crossed the border.
Yeah.
Left the chaos and disorder back there over his shoulder. Everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin. One morning you woke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat oozed from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony's about to begin. Story. The Jim Morrison. Jim Morrison had drowned in a bathtub in Paris. Seems a goddamn odd thing to happen to me. Lions in the street. Lions in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, a beast caged in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in?
Is everybody in? Is everybody in?
Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo. Rambo, Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo. Rambo, is everybody in?
Bisschen was mag ich doch noch sagen zu den Beatniks. Sie haben halt irgendwie später, also verschiedene von ihnen, später zusammengearbeitet mit allen möglichen bekannten Musikern, wie zum Beispiel Nirvana, Sonic Youth, R.E.M., Paul McCartney. Ja, Sportfreunde Stille haben sich irgendwie inspiriert gefühlt, keine Ahnung, alle möglichen. Was halt irgendwie zeigt, wie groß irgendwie die Bedeutung war, die von ihnen ausgegangen ist. Einerseits, andererseits ist es natürlich auch immer so ein bisschen ein Verkauf von, ja, ideal mag ich jetzt nicht sagen, ist jetzt nur zu naiv, sowas zu sagen, aber es ist natürlich so, dass Rock- und Popmusik davon lebt, irgendwie von einem rebellischen Marketing. Dass halt irgendwie, ja, sich da halt dementsprechend Protestkulturen, wie auch immer, die also eher natürlich oder immer eigentlich fast immer aus der Vergangenheit bedienen, die halt irgendwann mal natürlich total abgelehnt worden sind und dann aber wird das ein Verkaufsargument, ist aber nicht nur bei Musik so, sondern es ist überhaupt, ich meine, das ist so, es lässt sich jetzt ziemlich überall beobachten, sei es jetzt in der Werbung. Also ich glaube, es wird nirgendwo so oft das Wort Revolution in den Mund genommen wie in der Werbebranche oder auch politisch die neuen Nazis, die sich selbst zu nennen, autonome Nationalisten, die halt jetzt herumrennen wie die Autonomen in den 80er Jahren. Das ist ja auch irgendwie so ein Aneignen von Codes, Aneignung einer Protestbewegung, die halt irgendwie, ja, führt halt dazu natürlich einerseits, dass es immer noch präsent ist, andererseits natürlich wird es Folklore und es zeigt halt auch, dass es irgendwie vergangen ist, also aber nichtsdestotrotz. So. Also wir spielen jetzt auch, werden später noch Paul McCartney spielen, Tom Waits wurde auch schon gespielt und so, also auch die sind halt eh bekannt. Gut, Punkt. In Deutschland gab es Beatniks, also waren die Verhältnisse sehr ähnlich wie in Amerika, wie vorher schon gesagt. On the Road, unterwegs von Jay Kerouac war ein sehr inspirierendes Buch für viele Jugendliche. Dieses Leben, was ihm da beschrieben worden ist, zeigt halt irgendwie vielen Leuten irgendwie Ausweg, ist jetzt auch wieder, aber war halt inspirierend für viele Leute, für viele junge Leute damals, die halt irgendwie dann auch irgendwie herumgefahren sind, herumgestoppt sind, die sich halt irgendwie Haare länger lassen, wachsen lassen haben, die halt irgendwie, für denen war es nicht mehr wichtig, so, dieses ganze Prestige und so, die haben irgendwie drauf geschissen und halt irgendwie nichts mehr gehabt oder nur noch wenig gehabt, das waren eh. Ja, und wieder mal einen Faden verloren. Waren halt irgendwie, ja, also nicht politisch aktiv, aber halt irgendwie sehr in der Verweigerung. Halt die ganzen Sachen, die damals halt so hoch standen und zum Teil auch heute immer noch hochstehen. Ganzen auch nicht, aber viele wurden halt irgendwie ziemlich verweigert. Nichtsdestotrotz hat es schon alleine dieses provokante Auftreten, die langen Haaren, der Schmutz in dieser ordentlichen Welt, in dieser Spießerwelt, hat das schon zu sehr heftigen Reaktionen geführt. So hat der Bundeskanzler Erhard so Mitte der 60er gesagt, über die Gammler, solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören. Und ja, da hat sich dann nicht mehr so viel Unterschied zur NPD, die gemeint hat, um das Problem radikal und im Sinne des gesunden Volksempfindens zu lösen, ja, was immer damit gemeint ist, also das ist schon sehr die krasse Repression, also es gab dann auch immer wieder so Geschichten, dass halt Bullen Gammler verprügelt haben auf irgendeine Straße und die Leute sind dabei gestanden und haben applaudiert, den Bullen. Ja, es war halt irgendwie eine sehr erstarrte Zeit, es gab überhaupt keine Möglichkeit zum Beispiel zum Fortgehen oder auch zum Proben. Und tja, das führte halt dann aber nichtsdestotrotz zu den ersten mehr oder weniger politischen Krawallen in der Nachkriegszeit in Deutschland, nämlich den Schwabinger Krawallen. Und das sollte jetzt eigentlich ein kleines Hörspiel sein, wo sich 40 Jahre danach irgendwie Menschen, die damals dabei waren, daran erinnern. Leider gibt es das Hörspiel jetzt nicht, weil es irgendwie, keine Ahnung, an technischen Problemen im Vorfeld gescheitert ist. Den muss ich jetzt mal kurz erzählen. So, ganz, ganz kurz. Im Frühling 1962 waren halt irgendwie in München in Straßenmusiker herum, spielten, also war irgendwie so ein schöner Frühlingstag und die wollten halt irgendwie mal draußen proben und nicht immer irgendwie so drinnen und haben halt irgendwie um 10:30 noch geprobt und es war natürlich irgendwie, weil ja damals nichts los war, auch ein ziemlicher Publikumsanzieher, das heißt, waren relativ viele Leute dann auch da, worauf sich irgendein Anrufer belästigt gefühlt hat um 10:30 und die Polizei angerufen hat und ja, die Polizei ist gekommen, wollte die Leute verhaften, es haben sich die Leute gewehrt, es wurde Käfer war das, glaube ich, damals, hin und her geschaukelt, die Bullen wollten Verstärkung rufen, die Funkanlage wurde irgendwie rausgerissen und so, es gab irgendwie, also das Hörspiel, schade, dass es jetzt nicht da ist, das ist irgendwie sehr nett. Das Ganze ging dann ziemlich lang dahin, 4 Tage Krawall gab es da, hat dann erst aufgehört, als es irgendwie Regen einsetzte und die Leute irgendwie nicht mehr rausgingen. Die Polizei hat total krass so reagiert, einfach voll reingeschlagen. Eine kleine Anekdote oder eine kleine Fußnote von diesen Krawallen war, dass damals Andreas Bader dabei war, mit 19 Jahren. Und dass manche das so sehen, als wäre das irgendwie so ein wichtiger Politisierungsschub für ihn gewesen. Er hat irgendwie gesagt, in einem Staat, wo die Polizei mit Gummiknüppel gegen singende junge Leute vorgeht, ist irgendwas ganz irgendwas nicht in Ordnung. Ja, jenseits von diesen Schwabinger Krawallen war da irgendwie, also gab es keine gröberen politischen Aktionen. In der Zeit entstanden aber auch, also so mehr so subversiver Zirkel, Kunst und auch so Agitprop-Sachen und so. In Österreich gab es zum Beispiel keine bekannten Gammler, also wird es wahrscheinlich auch gegeben haben, aber sind irgendwie, war wahrscheinlich in Österreich alles so erstarkt, dass es das nicht mal wirklich gegeben hat oder ist erst später gekommen. Dafür gab es halt irgendwie Wiener Gruppe und Wiener Aktionisten. Ja, wieder mal einen Faden verloren, wie schön. In der Zeit gab es natürlich auch politisch, also jetzt nicht nur so gegenkulturell irgendwie was, sondern auch, gab es auch politisch einiges an außerparlamentarischer Aktivitäten. In Paris gab es Demos gegen den Algerienkrieg, ganz viele, oder überhaupt in Frankreich. Und am 17. Oktober 1961 gab es halt irgendwie eine Demo von 30.000 hauptsächlich Algeriern. Die Polizei löste die Demo auf, die Hälfte der Demonstranten wurde verhaftet und 200 Menschen wurden umgebracht. In Deutschland war das die Zeit der Ostermarschbewegung, der Kampf gegen die Wiederbewaffnung. Ja, es war natürlich so, also das ist jetzt nicht so also scharf zu trennen. Zum Beispiel den Ostermärschen und so waren auch zum Teil Gammler dabei und so. Aber nichtsdestotrotz war das eher irgendwie so unterschiedliche Sachen. Und ja, wieder Musik. Und jetzt kommt mal Klassik, nämlich von... Ach, doch nicht. Kommt erst nach und jetzt kommt Paul McCartney und Allen Ginsberg mit Ballad of Skeleton.
Presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker's skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect? Skeleton, care for the poor, said the Son of God skeleton, AIDS needs cure, said the homophobe skeleton, gay folks suck, said the heritage policy skeleton, blacks are out of luck. Macho skeleton, women in their place. Said the fundamentalist skeleton, increase the human race. Said Nancy skeleton, just say no. Said the Rasta skeleton, blow Nancy, blow. Said the alcoholic skeleton, let your liver rot. Said the junkie skeleton, can't we get a fix? Said the big brother skeleton, tail the jerks for kicks. Said the mirror skeleton, hey, good looking. Said the electric chair skeleton, hey, what's cooking? Said the talk show skeleton, fuck you in the face. Said the family value skeleton, my family values mace. Said the New York Times skeleton, that's not fit to print. Said the CIA skeleton, can't you take a hint? said the advertising skeleton, don't get wise. Said the media skeleton, believe you me. Said the couch potato skeleton, what, me worry? Said the TV skeleton, eat sound bites. Said the newscast skeleton, that's all, good night.
Allen Ginsberg war auch Schreiber, Poet von der Beat Generation, der Beatniks. Ja, okay, vorher irgendwie so stehen geblieben bei diesem Unterschied zwischen Gegenkultur, ich weiß gar nicht, was da irgendwie das richtige Wort dafür ist, Gegenkultur, Gegenwelt, keine Ahnung, und politische Aktivität. Ja, das erste Mal, dass die zwei Sachen so richtig zusammengekommen sind, das war in Holland, 65, da gab es halt gegen die Provo-Bewegung, wurde da aus der Taufe gehoben, gab es da nur ganz kurz, aber also nur 67 wurden sie da offiziell aufgelöst, aber in diesen zwei Jahren haben sie einiges angestellt, haha. Provos kamen von Provozieren. Und zwar gibt es davon ein schönes Buch von Rolf von Duyck oder so, und das heißt Provo, Einleitung des provozierenden Denken. Und ja, lest da mal jetzt ganz kurz das Vorwort vor draus. Also die Provos richtet sich an alle Anarchisten und Syndikalisten, Beatniks, Stadtstreicher, Scherenschleifer, Knastvögel, Säulenheilige, Hexen und Magier, Kartoffelchipsesser, Paranoika, Schule, Grundschullehrer, Pazifisten und sonstiges Gesindel, sowie, das wollen wir nicht vergessen, natürlich an die Jungs von holländischen Verfassungsschutz. Provo, das ist Widerstand gegen Kapitalismus, Kommunismus, Faschismus, Militarismus, Bürokratie, Expertentum, Dogmatismus, Sexismus, Autorität, Bürgertum und Arroganz. Provo steht vor der Wahl, entweder den verzweifelten Aufstand wagen oder sich passiv von der Bühne des Geschehens zu verabschieden. Provo ruft auf zum Widerstand, wann immer und wo immer er möglich ist. Provo weiß, die Sieger werden letzten Endes die anderen sein, trotzdem will sich Provo die Chance nicht entgehen lassen, diese Gesellschaft noch einmal zu provozieren. Provo betrachtet den Anarchismus als inspirierende Quelle des Aufstands. Provo will den traditionellen Anarchismus erneuern und unter den Jugend verbreiten. Die Provos waren vor allem Amsterdam anfangs aktiv, waren eigentlich also so, das Konzept war irgendwie durch Happenings, durch spaßige Inszenierungen, was auch immer, scharfe Reaktionen der Bullen hervorzurufen, was ihnen auch immer wieder gelungen ist. Sie haben irgendwie, ja, irgendwie so, gab irgendwie so ein Blablabla, Denkmal, Brunnen, weiß der Teufel was. Und die Provos, also zumindest einer davon, war halt irgendwie strikter Antiraucher, zumindest Anti-Tabak. Und der hat halt da immer irgendwie so an diesem Brunnen herumgezaubert, mit haufenweise Vierlefanz Feuer und Schamanismus, weiß der Teufel was, um halt irgendwie, also nicht wirklich ernst, und halt irgendwie so gegen die Tabakindustrie zu wettern. Ja, die Bullen sind halt dann hin und haben da immer wieder reingeprügelt und so. Richtig bekannt wurden die Provos mit der königlichen Hochzeit. Also es gab irgendwie 65 oder 66. Gab es eine Hochzeit von königlichen, weiß der Teufel was. Vergesse den Namen immer wieder. Und die hat halt einen Deutschen geheiratet, der in der Hitlerjugend war. Und die Hochzeit sollte in Amsterdam steigen, was eine ziemliche Provokation war, oder viele als Provokation angesehen haben, da ja Amsterdam und überhaupt Holland irgendwie besetzt waren von den Nazis. Da ist damals, also bevor die Nazis kamen, eine ziemlich starke jüdische Community dort gab, die von den Nazis ziemlich vernichtet worden ist, was aber dann halt auch irgendwie ja, es gab da auch breiten Widerstand und dagegen, Symbol war da immer noch Anne Frank, fällt mir ein. Und dann sollte halt irgendwie so 20 Jahre später, nachdem sowas passiert ist, so ein Hitler, Post-Hitler-Junge, sorry, dort heiraten im großen Pomp und so, und das wurde im Fernsehen übertragen, was damals ja nicht, also damals war das eine Riesensache, ist ja nicht so wie heute, also damals war Massenmedium, im Fernsehen noch gar überhaupt kein Massenmedium, es war halt irgendwie was Neues und so, und die Pros haben halt da irgendwie den Tag der Anarchie ausgerufen und haben halt irgendwie die goldene Kutsche immer wieder mit Wasser benässt und haben ein paar Rauchbomben geworfen. Es gab halt schöne Bilder im Fernsehen, die halt rund um die Welt gingen. Dadurch wurden die Pros bekannt. Und ich muss jetzt ganz kurz wieder Pause machen, das heißt Lied singen, Spiel, weil sonst komme ich mit Husten nicht mehr nach. Thank you. Also die Probos, also sorry, ich war noch nass. Das war jetzt Brett Meldau mit musikalischem Nachruf auf Liam Burrows. Und ja, zurück zu den Probos. Die Probos, die Probobewegung ging weiter. 1966 gab es Streiks in Holland, wobei ein Streikender von der Polizei erschossen wurde. Die Medien, vor allem der Telegraph oder so, hat daraufhin berichtet, der Arbeiter sei von einem anderen Arbeiter erschossen worden, was zu heftigen Krawallen geführt hat und zur Stürmung der Telegraph-Gebäudes. Ja, wo halt auch, also da waren halt auch die Probos ganz aktiv dabei und ja. Andererseits waren die Probos bekannt für ihre weißen Aktionspläne. Und das bekannteste ist halt der weiße Fahrradplan, das weiße Fahrrad. Weiße Fahrrad, halt jeder soll Fahrrad fahren. Und es gibt halt ein Fahrrad, das niemand gehört. Und wenn du es herumstehst, dann kannst du damit fahren und stellst es halt irgendwo ab. Und dann kannst du es wieder nehmen und weiterfahren und so. Gibt es ja jetzt in Wien auch, allerdings in kapitalistischer Form, werbefinanziert. Andere weiße Aktionspläne waren der weiße Hennenplan. Es sollte irgendwie das Verhältnis zwischen Bullen und Bürgern verbessern. Die Bullen sollten keine Waffen mehr haben und sollten halt irgendwie nur noch in Jugendzentren oder sonst Nachbarschaftszentrum oder so ein Büro haben und sollten halt bloß noch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder so, also jetzt nicht urteilen, sondern halt irgendwie vermitteln dürfen und jemanden wegen unsozialen Verhaltens tadeln dürfen, aber nicht strafen und so. Und was auch noch interessant ist, es gab den weißen Kinderplan. Und weißer Kinderplan, das sagt halt, also, dass Kinder gemeinschaftlich erzogen werden sollen, zumindest ansatzweise. Das alternative Kindergärten geben sollte, wurde auch ausprobiert. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was da später daraus geworden ist, aber es wurde zumindest mal damals gemacht. Interessant deswegen, weil halt das in der Hippie-Zeit oder Apo-Zeit oder wie auch immer in Deutschland dann halt irgendwie ein paar Jahre später passiert ist, wie übrigens auch mit der Telegraph-Stürmung, die wurde ja auch Springerpresse in Berlin, war ja später gemacht. Insofern ist das irgendwie schon, ja, interessant, weil halt irgendwie die Probebewegung einiges von der Hippie-Bewegung vorgenommen hat. In Österreich übrigens gibt es alternative Kindergärten, Kindergruppen seit der Arena-Besetzung, soviel ich weiß. Also das alles noch ein bisschen länger gedauert und die Krone wurde immer noch nicht gestürmt. Wobei es schon längst an der Zeit gewesen wäre mit den ganzen Lügen, die sie verbreiten. Es lenkt sich langsam wieder ein Ende zu. Ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Doch das eine noch, also die Hippies waren halt dann also 65 waren halt irgendwie Probos, 67 haben sie sich irgendwie aufgelöst offiziell. Natürlich sind halt vor allem durch die Hochzeit, wie schon gesagt, international bekannt geworden. Es gab dann halt irgendwie Nachfolgergruppen in vielen Städten, auch in anderen Ländern. Probos haben halt irgendwie, also sehr, sehr viel irgendwie auch gespielt und so. Und sehr, gerade am Anfang, in der Anfangszeit, haben sie zum Beispiel Raucherhusten niederkomponiert oder ja, haben halt irgendwie das Ganze irgendwie auch immer wieder so, was in der Einleitung auch schon ein bisschen angeklungen ist, so als Inszenierung gesehen und ja, wollten sich halt da irgendwie auch damit reinmischen. Die Nachfolger, also waren die Kabouter, die halt da irgendwie dann irgendwie ein bisschen konstruktiver rangegangen sind. unter Anführungszeichen konstruktiver. Joël van Duyck ist dann irgendwie später in den Grünen übergetreten, zu den Grünen, hat die Grüne Partei Hollands irgendwie mitbegründet und so und steht für die, glaube ich, immer noch im Gemeinderat oder weiß der Teufel wo. Die Provos selbst ließen sich übrigens auch, also bei der Stadtregierung, 67 aufstellen und 3 wurden da irgendwie reingewählt. Tjo, gut, 5 Minuten noch. Ja, eigentlich Zeit, die Termine anzusagen und das letzte Lied zu spielen. Termine habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich weiß aber, dass Mittwoch eine Veranstaltung im Bahö, das heißt im Loligo, im Ersten ist, über Kolumbien. Ja, und es gibt eine Demo gegen die hohen Gaspreise. Haha. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, ich glaube, das ist am 18., aber nachschauen sicherheitshalber auf www.chefduzen.at. Tja, das ist jetzt alles, was mir so spontan einfällt. Ja, gut, dann spiele ich das letzte Lied. Wieder mal William Burroughs. Man merkt, dass ich den irgendwie, ich finde halt, das ist die interessanteste Gestalt irgendwie von den Beatniks. Ja. William Burroughs zum Schluss mit ein bisschen Kitsch.
Liebe. Ja. Eingestellt. Wir am Schwilmisch, wie Mosem her das Licht. Sie verbrennen, davor kann ich nicht. Dann because ich bin von Kopf zu Fuß, das Liebe eingestellt, dies ist meine Welt. Und sonst gehört. Game. What I give a shit about these people.